Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
Handbuch Personal.
Ich brauche Kapitel 15.
Kapitel 15. Datenliebe.
Und die rote Lampe ist an. Der Puls geht ja immer noch ein bisschen hoch. Also bei mir jedenfalls. Eva, was kommt nach A, B, C?
D.
D. Und wofür könnte D hier stehen?
Tja, ich würde sagen, bei unserem heutigen Gast kann es nur für Datenliebe stehen.
Wahrscheinlich. Der macht was mit Datenliebe, habe ich gehört. Ich habe auch gehört, der war mal an der Uni und der hat mal ein Startup gegründet und er arbeitet jetzt bei einem Großkonzern, spielt aber weiter keine Rolle. Er liebt Daten. Hallo Daniel.
Hallo zusammen. Hi.
Hi Daniel.
Daniel Mühlbauer, der Blog heißt Datenliebe. Warum um Himmels Willen sollte irgendjemand in der HR auf die Idee kommen, Daten zu lieben?
Für mich ist das total offensichtlich. Also ich bin da irgendwie ganz natürlich dabei, weil ich gerne meine eigenen individuellen Erfahrungen und meinen Erfahrungsschatz, den ich auch nicht umsonst so bezeichne, gerne anreichere, um irgendwie generalisierbarere Informationen. Denn alles, was wir erleben, das fängt schon damit an, dass unsere sozialen Milieus normalerweise sehr selektiv sind, unsere Freundeskreise sind selektiv, unsere Unternehmen, die wir uns reinselektieren etc., sind möglicherweise verschiedene soziale Milieus, aber es sind soziale Milieus. Und damit sind unsere Erfahrungen immer extrem limitiert, obwohl sie uns suggerieren, dass man ja die Sachen schon weiß. Und das genau, diese Ergänzung, um generalisierbare, repräsentative Daten und Informationen im besten Fall zu verschiedensten Fragestellungen im HR und auch da drumherum, das hat immer schon meine Neugier geweckt.
Das können wir gleich noch durchdeklinieren, aber ich finde diesen ersten Punkt schon mega spannend. Im Grunde gehen wir uns selbst auf den Leim, ne? Wir haben eine unzureichende Datenbasis, nämlich unsere Erfahrung, und wir glauben, wir wissen Bescheid.
Korrekt. Und die Natur hat das auch so angelegt. Also diese Welt, in der wir uns befinden, ist überkomplex. Die Informationen, wenn wir die alle in Echtzeit wahrnehmen würden, über all unsere Sinne, dann würde unser Gehirn völlig überfordert sein. Das ist also biologisch durchaus so gewollt. Man stelle sich mal vor, man könnte das ganze Farbspektrum sehen. Das würde uns ja völlig wahnsinnig machen. Also können wir nur einen Auszug daraus sehen und da fängt der Human Bias schon an. Wir können nur bestimmte Farben sehen. Manche Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis zum Beispiel, haben da sogar noch stärkere Einschränkungen und können dann wieder nur bestimmte Farben gar nicht sehen und so weiter und so fort. Und schon fängt eine Art Filterung an. Und die ist auch notwendig. Also wenn ich immer alle Informationen bräuchte, um zu verstehen, ob eine Situation jetzt gefährlich ist oder nicht, zum Beispiel in meinem privaten Leben oder so, Beispiel, ich möchte über die Straße gehen, da kommen ein paar Autos mit 80 Sachen, da muss ich mich nicht lange in der Analytik begeben, glücklicherweise, sondern das hat die Natur so angelegt, dass ich das abschätzen kann, relativ schnell auf Basis meiner Erfahrung in diesem Fall über, dass mir meine Eltern gesagt haben, wenn ein Auto kommt, bleib stehen, guck links, rechts und so weiter. Das ist natürlich so angelegt. Aber wie du richtig sagst, ist das ein Einfallstor für ganz verschiedene Biases, die wir dann haben. Zum Beispiel, dass wir Informationen bevorzugen, die zu unseren Wertesystemen passen. Oder dass wir Menschen bevorzugen, unterbewusst durchaus, gar nicht mit böser Absicht, die uns ähnlich sind in irgendeiner Weise oder auf irgendeiner Variable. Und das sind so ganz konkrete, sage ich jetzt mal, Beispiele dafür, dass unser Erfahrungsschatz uns ein wenig, ja, es ist so ein Trade-off. Da merkt man vielleicht, dass ich Ökonom bin von Ausbildung her. Also es ist einerseits sehr wertvoll, um schnell entscheiden zu können in manchen Situationen. Andererseits ist es halt sehr unbewusst häufig, dennoch verzerrt.
Jetzt hast du eben gesprochen von der Generalisierung. Jetzt gucke ich auf die moderne HR-Arbeit und da geht es ja nur um People Experience die ganze Zeit. Und mit People Experience wird häufig die individuelle Erfahrung gemeint der MitarbeiterInnen, die dann im Unternehmen gemacht wird. Wie passt das jetzt zusammen? Also was hat diese Generalisierung über Daten, wie kann die mir oder kann die mir überhaupt helfen bei der People Experience und um es individuell besser zu machen? Oder ist das so eine andere Layer, die, also ne, so eine andere Schicht, die quasi drüber kommt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, ich sag mal, die etwas unsexy Sichtweise dahinter ist ja eigentlich das angewendete Statistik im Kontext HR. Und wenn wir über Statistik reden, dann reden wir über Mittelwerte. Und diese Generalisierbarkeit ist immer die Frage danach, wie sehr kann ich meine Ergebnisse, die ich jetzt bei einer Datenanalyse herausgefunden habe, sagen wir einfach mal, bestimmte Vergütungsmodelle oder Zusammensetzung von Vergütungsmodellen machen Menschen im Durchschnitt glücklich oder irgendwie zufrieden oder sowas. Vielleicht habe ich das herausgefunden. Dann ist immer die Frage, ist das jetzt nur in meinen Daten so, also dem kleinen Ausschnitt, den ich habe, weil ich zum Beispiel nur 30-40% der Menschen befragt habe aus meinem Unternehmen? Oder ist das für 100% der Menschen in meinem Unternehmen korrekt im Mittel? Ja? Wie viele Menschen sind nicht direkt an diesem Mittelwert? Ist dann sofort die nächste Frage, die du damit implizit schon angesprochen hast. Und wie viele weichen von diesem Mittelwert wie stark ab? Also die Frage, wie ist die Verteilung dahinter dieser Zufriedenheit und wo befinden sich diese Individuen dann in dieser Verteilung? Soll also im Kurzen heißen, selbst wenn ich herausfinde, anhand von repräsentativen Daten, wenn ich zum Beispiel die 40% so befragt habe, dass sie für das ganze Unternehmen repräsentativ sind, dann könnte ich annehmen, dass im Mittel eine bestimmte Vergütungszusammenstellung im Durchschnitt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener macht als vorher. Das heißt aber nicht, dass sie jeden zufriedener macht. Es können sogar in dieser Verteilung Menschen dabei sein, die unterhalb des Mittelwerts liegen, die sogar so weit darunter liegen, dass sie vielleicht sogar unzufriedener werden oder dergleichen, weil das Vergütungspaket zum Beispiel nicht zu ihrer Lebensrealität passt oder so. Und das ist sehr, sehr entscheidend, dass man diese Denke beibehält, weshalb ich häufig von Personalisierung spreche und nicht von Individualisierung, weil Statistik und Individualisierung ist ein wirklich schwieriges Thema, weil es dann immer mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Dann ist immer sofort die Frage, okay, jetzt habe ich das rausgefunden mit dieser Vergütung, inwieweit trifft das jetzt auch auf den Daniel zu und nicht nur die Belegschaft an sich im Mittel. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt, der aus meiner Sicht auch zu wenig beachtet wird, insbesondere wenn man sich diese ganzen Sales-Pitches ständig reinzieht und die ganzen Versprechungen, die hinter diesen Datenansätzen stehen, dann wird das natürlich schön verschwiegen. Ja, sondern da geht es dann im besten Fall geht es wirklich tatsächlich noch um Personalisierung, dass man dann zum Beispiel datenbasiert versucht, verschiedene Personas im Unternehmen herauszufinden für das Vergütungsthema und das dann vielleicht für die eine Persona-Gruppe eine andere Zusammenstellung besser ist als für die andere Persona-Gruppe. Aber in jeder Gruppe ist es wieder nur mittelwertbasiert. Und das muss man sich, glaube ich, immer bewusst machen, wenn man mit Daten arbeitet.
Ich habe noch eine andere, vielleicht noch mal so eine Basisfrage, die aber genau an das anschließt, was Eva gerade gesagt hat. Also wenn wir sowas wie People und Experience in den Mittelpunkt stellen, dann ist ja sofort der Reflex, ich will wissen, wie es den Leuten geht, dann frage ich sie halt. Als Datenquelle. Ist das eigentlich eine gute Datenquelle? Also wissen Leute eigentlich selber, was ihnen in ihrem Beruf gut tut und was nicht, was zu Motivation, Wohlbefinden, Gesundheit etc. führt? Oder sind wir selber sozusagen da auch unseren eigenen Erfahrungen, unserem Bias etc. verhaftet, dass wir einfach das, was uns vertraut ist, das fordern wir ein? Nach dem Motto, noch ein bisschen mehr Geld wird mich schon glücklicher machen. Dabei wissen wir aus anderen Studien, mehr Geld macht nicht in jedem Fall glücklicher. Also, was ist das eigentlich klug, Menschen zu fragen?
Bevor wir sie gar nicht fragen, ist es auf jeden Fall klüger, sie zu fragen. Wenn man dieses Relativitätsmaß anwendet, dann ist es definitiv besser, sie zu fragen, als sie nicht zu fragen. Dieser Mehrwert an Informationen ist definitiv gegeben. Wenn man aber diese Befragungsdaten dann als Nonplusultra sieht und vergleicht mit tatsächlichen Verhaltensdaten zum Beispiel, dann sind die nicht in dem Sinne so aussagekräftig. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, da werdet ihr mich auch regelmäßig kritisch sehen auf sozialen Medien und so weiter, ist, wenn immer von diesen Befragungen die Rede ist, dass jetzt im nächsten Halbjahr, und da könnt ihr beliebig jedes Jahr nehmen, 40, 50, 60, 80% der Menschen ihren Job kündigen werden. Dann sind Menschen befragt worden, da fängt es schon mal an, oft keine repräsentative Stichprobe, oft sehr selektiv, oft nicht zufallsgezogen etc. pp. Also die statistischen Kriterien für Datenerhebung sind da gar nicht gegeben. Und dann haben halt die Menschen die Frage bekommen, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass du im nächsten Halbjahr dich mal nach einem neuen Job umschaust oder sowas? Ja? Und ich meine, umschauen und ja, im nächsten Halbjahr. Und ja, kann schon sein. Und dann antwortet man, ja, kann sein. Und ja, kann sein ist schon 4 von 5, ja, auf der Befragungsskala. Und dann zählen die 5 und die 4er Antworten zusammen und sagen, so und so viel Prozent wollen das mal machen. Wenn wir uns aber die tatsächlichen Verhaltensweisen angucken, also zum Beispiel nach dem Statistischen Bundesamt oder dem IAB oder die ganzen tatsächlichen Kündigungsdaten, also wie viele freiwillige Kündigungen gibt es dann tatsächlich, dann landen wir meines Wissens immer irgendwo zwischen 25% und 30% pro Jahr, also deutschlandweit, dass es so eine Art Churn gibt, also einen Jobwechsel, Berufswechsel. Und auch die Langzeitdaten vom Statistischen Bundesamt zeigen, dass immer noch, ich glaube, rund zwischen 40% und 50% aller erwerbstätigen Menschen wechseln seltener als alle 10 Jahre ihren Job. Also da kann ja was nicht aufgehen, dass dann so viel Prozent jedes Halbjahr oder so ihren Job wechseln sollen. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel für diese Befragungsdaten. Man muss schon wissen, wie man die erhoben hat, mit welchen Fragen man die erhoben hat, auch ob das zufallsgezogen ist oder total selektiv. Gerade bei Online-Fragebögen selektieren sich Menschen rein, die gerne online antworten. Manchmal selektieren sich, das kennt man von Kununu, nur die ganz positiven und die ganz negativen rein. Ja, und da hat man so in der Mitte eigentlich gar nichts in den Daten. Also das muss man alles reflektieren. Es ist angewandte Sozialforschung. Und Sozialforschung ist immer deutlich ungenauer als Naturwissenschaft in dem Sinne, Physik, Chemie, diese Dinge. Und das, glaube ich, darf man nicht vergleichen. Ich habe so ein bisschen vorweggenommen, vielleicht das noch als Punkt. Man muss es ergänzen um Verhaltensdaten. Und diese Verhaltensdaten sind im HR ja tatsächlich gegeben. Also wie oft sind Menschen krank? Krankheit ist jetzt nicht einfach nur ein Verhalten, das darf man auch nicht so sehen. Ja, man wird ja auch krank, das passiert einem. Aber wie oft kündigen Menschen tatsächlich? Wie oft kündigen sie in den ersten 2 Monaten? Wie oft nehmen sie einen, also unterzeichnen sie einen Vertrag, treten den Job aber dann nicht an? Das sind alles Verhaltensweisen. Wie oft werden sie befördert? Ist auch eine Verhaltensweise im Sinne einer Entscheidung, dass sie sich gemeldet haben für eine Beförderung, dass sie sich beworben haben, dass sie ausgewählt wurden, etc. Das sind Verhaltensdaten. Wenn man die so zusammenwirft, ja, oder auch welche Weiterbildung wählen sie aus im Online-Tool oder im Offline-Bereich, das sind alles Verhaltensweisen. Und wenn man die ergänzt, um diese etwas softeren Befragungsdaten, dann entsteht schon ein ganz gutes Bild.
Ich denke die ganze Zeit, jetzt redest, also ne, das ist ja, du redest, klar, wir reden über Daten, wir reden über, wie Verzerrung funktioniert. Wenn ich es jetzt mal ganz runterbreche, würde ich sagen, ne, also ich persönlich mag ja diesen Spruch nicht, aber klar, HR kann jeder. So wie du es jetzt sagst, wenn ich jetzt rein die Daten angucke, würdest du dann sagen, ja, mit einer soliden Datenbasis kann HR, aka ja, nachhaltige People Experience im Unternehmen, wenn man es vielleicht jetzt neudeutsch sagen wollen würde, kann dann wirklich eigentlich jeder.
Jeder mit statistischer Ausbildung und vielleicht sozialwissenschaftlichem Wissen kann Daten erheben über People Experience. Soweit würde ich gehen. Aber dann Entscheidungen zu treffen, die in den Alltag der Menschen, in den Arbeitsalltag reinpassen, die ein Verständnis für Regularien, Gesetze im HR-Bereich etc., aber auch für Unternehmenskultur und den so oft beschworenen, aber nicht besessenen Driver's Seat und so weiter und so fort, diese ganzen politischen Elemente und so weiter, um da die Finger, das Fingerspitzengefühl und die Feinheiten zu kennen. Da braucht es Menschen, die schon, da bin ich fest der Überzeugung, im HR-Bereich ausgebildet sind in irgendeiner Weise. Das muss nicht immer eine akademische Ausbildung sein, aber definitiv eine Form von professioneller Ausbildung und Weiterbildung. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass wir historisch, ja, nicht aktiv, aber zumindest HR häufig ein Auffangbecken für ganz viele unterschiedliche berufliche Historien waren und so weiter. Ich bin einerseits ein Freund von Quereinstieg und möglich machen und auch auf Potenzial setzen, wenn Menschen da eine gewisse Motivation auch für haben. Aber wenn man so gar nicht weiß, wie HR in einem Unternehmen auch politisch besetzt und funktioniert, dann halte ich das für extrem schwer. Also kurzum, jeder mit der richtigen Ausbildung kann die Daten erheben. Bei weitem nicht jeder kann die richtigen Implikationen ziehen aus diesen Daten. Und dann noch mal weniger können gutes HR auf Basis dieser Daten machen.
Eva sieht sehr erleichtert aus, wenn ich mal kurz das Bild übersetzen darf, was sich jetzt hier nicht direkt vermittelt. Ich würde die Frage gerne umdrehen. HR ohne eine solche Kompetenz?
Ja, ist für mich persönlich, da bin ich sehr, sehr hart, ist für mich aber fast eine Art Umhertappen, würde ich sagen. Also es ist so ein bisschen ein gefühliges Umhertappen. Man reagiert auf Dinge, die man in seiner gefilterten Wahrnehmung wahrnimmt, und dann setzt man irgendwas um. Man hört von Unzufriedenheiten am Watercooler, über den Flurfunk, ja, und dann setzt man was um. Das wird sogar helfen, da bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man einen guten Blick für seine direkten Mitmenschen hat, dass man da sicherlich dann trotzdem etwas umsetzen kann. Ist es ein strategischer Ansatz? Ist es eine Fragestellung, wie man dann zum Beispiel auch, wie diese Handlungen dann wieder auf die Unternehmensstrategie einzahlen, wie sie wertschöpfen, wie sie auch dafür sorgen, dass das Unternehmen wachsen kann und dergleichen? Da, glaube ich, braucht man eben diesen etwas breiteren Blick, den man häufig am Flurfunk nicht bekommt, weil da übersetzt sich ja häufig die Nachricht derjenigen, die am lautesten schreien können oder die da auch vielleicht am wenigsten Schmerzgefühl haben, sich da immer so in den Vordergrund zu spielen und dergleichen. Ja? Und da werden viele Menschen überhört auch gerne mal. Ja? Und deswegen, das gehört für mich zusammen.
Oder zumindest auch die meiste Zeit haben, am Watercooler rumzustehen und ihre Botschaften auch zu verbreiten. Richtig. Nicht? Also das sind ja viele, ich glaube, wir haben alle Bilder im Kopf an dieser Stelle.
Und jetzt stell dir mal vor, es gibt keinen Watercooler, weil ich arbeite in einer Remote Company. Also, ja. Also wir haben Küchen, aber ich bin da zum Beispiel nicht, wenn ich in Berlin sitze. Ja. Und ich bin ja genau in dieser Entscheidungsposition. Also ich muss Sachen entscheiden, sehr oft auf Einzelrückmeldungen. Und um es auch mal zu sagen, weil ich glaube, viele haben auch schon dieses Gefühl dafür, hey, ohne Daten geht's nicht mehr. Bloß das Problem, und da hast du ja auch schon das angesprochen, ist einfach die Daten in einer bestimmten Qualität zu bekommen. Und vor dieser Herausforderung stehe ich auch immer wieder, und ich habe das Glück, ich habe eine Kollegin, die sich damit auch sehr umtriebig auseinandersetzt und auch entsprechende Dashboards baut, aber die Zahlen, die wir aus unseren Systemen ziehen können, auch aus den HR-Systemen, sind einfach sehr oft fehlerhaft, nicht genügend, und da hat auch HR-Tech noch super, super viel Nachholbedarf. Vielleicht an dieser Stelle mal ein kleiner Disclaimer. Ich würde mich freuen, wenn das jedes HR-Tech-Unternehmen erkennen würde, dass es sich lohnt, HRlerInnen aus der Praxis einzustellen auf bestimmte Positionen. Nämlich gerade, wenn es um die Produktweiterentwicklung geht.
Ja.
Da sind, sage ich mal, ITler etwas anders gepolt als vielleicht die geneigte HRlerin.
Absolut.
Das nur mal in Klammern aus persönlichem Schmerz heraus. Aber
das
ja,
also,
ne, ich glaube, aber genau durch diese Remote-Sache, um es nochmal zurück zum Anfang zu bringen, kann ich einfach sagen, ich war am Anfang richtig aufgeschmissen, weil es gab wenig Daten bis gar keine. Und ich sag's dir ganz ehrlich, Daniel, dann habe ich halt lieber eine bisschen hemdsärmelige MitarbeiterInnen-Umfrage gemacht, die mir aber, und da kommt ja dieses PersonalerInnen-Gen dann wieder raus, mir auch schon Sachen gezeigt hat. Weil ich selten in einem Unternehmen eine solche Befragung gemacht habe, wo MitarbeiterInnen, KollegInnen so freudig auch eine 8, 9, 10, was ja gar nicht deutsch ist, sehr zufrieden 10 angekreuzt haben. Mhm. Und das finde ich ja dann auch eben solche Nuancen, sag ich mal, die kann man dann auch mit HRlerInnen-Erfahrung eben erst auch ein bisschen mehr und besser einordnen.
Was halten wir eigentlich von den Versprechen all derer, die sagen, wir gehen viel granularer in die Daten rein und werten aus, wer schreibt eigentlich wem E-Mails und setzt wen in CC und wie lange ist die Response-Time, bis jemand die E-Mail von Typ A oder B beantwortet, etc. pp. Tendenziell Humbug oder tendenziell eigentlich die Goldgrube von morgen?
Ja, das kommt massiv auf die Fragestellung an, die man damit beantworten möchte. Also einfach so, weil es geht, würde ich das nie machen. Also überhaupt in keinem Datenansatz würde ich das empfehlen, sondern ich würde das immer mit einem Ziel, mit einem klaren Ziel, vorab definierten Ziel übrigens, den man sich dann auch ethisch-moralisch verpflichtet sieht und so weiter, unter den ganzen Rahmenbedingungen, die da herrschen. Da würde ich dann schon schauen, wenn so ein Ansatz was bringen kann. Also Wenn man sich zum Beispiel, ist eine tolle Studie in Nature veröffentlicht, die hat sich genau diese Frage gestellt und hat gesagt, funktioniert dieses Remote und Hybride im Vergleich zu vor der Pandemie denn jetzt eigentlich mit Blick auf Innovation von Softwareprodukten? Das ist im Hause Microsoft durchgeführt worden, dann diese Studie von WissenschaftlerInnen, die jetzt nicht Microsoft ansässig sind, aber unter Mitarbeit der Kollegen. Und die haben natürlich einen riesen Datensatz gehabt, denn die hatten Teams, die schon vor der Pandemie remote gearbeitet haben und dann Teams, die erst durch die Pandemie quasi dadurch wie ein natürliches Feldexperiment in remote versetzt wurden. Und da zeigt sich eben, dass die Teams, die vorher schon remote gearbeitet haben, deutlich besser klarkommen, gemessen an den Ideen, die sie hervorbringen, an der Kommunikationshäufigkeit, Kommunikationsdichte. Und die haben eben über, ich nehme dann mal an, Microsoft Teams, auch die Metadaten der Kommunikationswege ausgewertet. Wichtig hier die Metadaten, also nicht individuelle Kommunikation im Sinne von, die können die Texte lesen oder dergleichen, sondern einfach, wer redet mit wem, wer spricht mit wem, wer ruft wen an und so weiter und so fort, wer chattet mit wem, aber eben anonymisiert und so weiter ausgewertet. Und da muss ich schon sagen, wenn mich diese Fragestellung interessiert und ich glaube und ich der Überzeugung bin, dass das einen absoluten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens hat oder dergleichen, gerade in sehr innovativen Unternehmen oder eben Software Development zum Beispiel, dann kann es ja schon ein legitimes Interesse sein, das herauszufinden. Das heißt ja nicht, dass nicht dann noch 12 Ebenen zu nehmen sind mit Datenschutz und Persönlichkeitsrechten und all diesen Dingen, dass man das natürlich sauber aufsetzt. Aber wenn ich diese erste Frage erst gar nicht formulieren kann oder wenn ich nicht begründen kann, warum diese Kommunikationsanalytik jetzt irgendwie auf ein wichtiges Ziel einzahlt, dann sollte ich halt die Finger davon lassen. Und wir haben jetzt noch nicht über Datenqualität gesprochen, die natürlich in solchen Systemen, also wenn man sich jetzt, man muss ja nicht Teams nehmen, man könnte ja auch Slack nehmen oder andere Dinge. Also da gibt's ja nun wirklich auch einfach viele Fehler in den Daten, dann Logfiles, die vielleicht falsche Anrufe zwischen Leuten zeigen oder dergleichen, ja, auch wo man sich verwählt hat, wo man vielleicht gar nicht die Person anrufen wollte oder so, ne, wir sind ja auch mit drin. Also dieser menschliche Intent hinter dem Anruf ist ja nicht klar, sondern da wird nur aufgezeichnet, A hat B angerufen und dergleichen. Für mich ist dann immer die Frage, das ist ja dann weiterhin reine deskriptive Statistik. Also ich weiß dann noch nichts darüber, warum das funktioniert oder warum das nicht funktioniert oder warum das Ergebnis jetzt so war. Und da bräuchte ich wieder viel mehr Daten. Deswegen, also die Hürde gerade bei solchen Kommunikationsdaten ist zu Recht sehr hoch. Und ich würde immer erstmal versuchen, mit anderen softeren Daten da dran zu gehen. Per se zu sagen, das sei Humbug, das kommt massiv auf die Fragestellung des Setting an.
Aber ich finde es erstmal beruhigend, dass du in allen Ausführungen bisher immer gesagt hast, hey, es braucht da noch mehr Informationen, es braucht noch jemand, der diese Information anreichert, der daraus versucht, auch eine Sinnhaftigkeit im Unternehmen herzustellen oder eben auch nicht, ja. Also eben, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du gesagt hast, nur weil man Daten erheben kann, sollte man es nicht in allen Fällen tun. Und es geht ja auch nicht darum, auch so verstehe ich auch deine Liebe zu den Daten nicht, dass es darum geht, den gläsernen Mitarbeiter, die gläserne Mitarbeiterin zu erschaffen, sondern im Gegenteil, das so zu verwenden, dass es sozusagen auch einen positiven Impact auf alle hat. Und auf alle heißt dann eben nicht, dass es jeder richtig gut findet, auch Entscheidungen dann mit Daten zu treffen. Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Und ich glaube, da gibt's, vielleicht kannst du da mal drauf eingehen. Ich glaube, da gibt's noch so viele Missverständnisse und du machst ja viele Seminare, tauschst dich viel aus. Was sind denn so deine Top 3 Missverständnisse, die du jetzt gerne aufklären würdest?
Das trifft sich sehr gut. Also ich bin total bei dir, was du sagst. Auch es ist insgesamt eine hohe Herausforderung, sich sauber mit diesen Daten auseinanderzusetzen, eben weil sie auch ein bisschen undurchsichtig sind im HR-Bereich und wenn es um menschliches Verhalten geht, nochmal ganz besonders. Also die zwei wirklich größten Fehler beim Versuch, datenbasiertes HR irgendwie umzusetzen, die ich über die Zeit jetzt, in der ich mich mit diesen Dingen befasse, herausheben würde, sind wirklich, das erste ist mangelnde Ausrichtung an businessrelevanten HR-Entscheidungen. Und ich möchte hier wirklich betonen, nicht nur das, also viele, wenn ich diesen Satz sage, hören immer nur das Business relevant, aber nicht das Wort Entscheidung. Also wenn ich bin ein großer Fan davon, dass man zum Beispiel vorher definiert, welche Art von Entscheidung man mit den Daten dann trifft, wenn man sie erhoben und analysiert hat. Und zwar vor der Analyse. Dass man sagt, okay, ihr kennt das vielleicht ganz konkret aus dem Diversity-Kontext oder so, ja, oder Pay Gap oder solche Dinge werden analysiert. Aber vorher wird sich halt nicht geeinigt, dass man, wenn man ein Gap findet, dann auch die Löhne angleicht oder so, ja, sondern es wird einfach gesagt, lass mal erstmal rausfinden, ob wir einen haben. Und wenn wir einen haben, dann diskutieren wir erstmal, ob wir was machen. Und wenn man dann erst anfängt zu diskutieren, ob man was macht und sich vorher nicht gemeinsam mit allen, die da an einen Tisch gehören, geeinigt hat, dass man etwas tun wird, weil man grundsätzlich ethisch, moralisch unterschiedliche Bezahlung für dieselbe Tätigkeit falsch findet, dann ist das eigentlich einer der größten Fehler, weil dann landet das in irgendeinem Dashboard. Das ist schön, das ist bunt, das ist toll. Das hat auch ein paar Leute, haben auch Zugriff vielleicht, ja. Aber es passiert halt damit gar nichts. Und wenn Menschen dann noch, also wenn das nicht nur auf harten Daten, sondern auch noch auf Befragungsdaten basiert, dann fragen sich die Menschen, die befragt wurden, auch irgendwann so, wir haben doch mal vor einem halben Jahr da irgendwas zu diesem Diversitätsthema gesagt. Wieso passiert denn hier eigentlich jetzt nichts? Was ist denn da eigentlich los? Und bei der nächsten Befragung werden sie schon nicht mehr so wirklich mitmachen oder deutlich weniger oder vielleicht nicht mehr so genau oder dergleichen. Und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, dass man das nicht an businessrelevanten Entscheidungen festmacht, die in irgendeiner Weise dann auch Tragweite haben. Der zweite große Fehler ist die fehlende Betrachtung, und du hattest es auch schon angesprochen, der Datenperspektive beim Ausrollen von HR-Technologie. Also das ist wirklich etwas, das finde ich sowas von eklatant, das schreit einen eigentlich an, wenn man sich mit diesen Sachen näher auseinandersetzt. Wann immer man HR-Tech umsetzt, einführt, ein neues System einführt und so weiter, ich habe noch nie erlebt, noch nie, dass man zu dem Zeitpunkt der Einführung eines Tools von vornherein über Datenqualität spricht. Sondern da geht es erstmal darum, dass dieses Tool funktioniert und dass das den HR-Prozess irgendwie abbildet. Und wenn man denn, ne, dann sind das auch noch cloud-basierte Tools, die dann nicht den Prozess genauso abbilden, wie er vorher war. Dann wollen Menschen darin vielleicht nicht so arbeiten, machen wieder irgendwelche Workarounds. Und Workaround ist das eigentlich nette Wort für Datenfehler. Ja, also das passiert ja genau da, wo man dann im Kommentarfeld des HR-Systems bei den Zusatzkommentaren die Kostenstelle einträgt, weil es kein Feld für Kostenstelle gibt. So, und dann hängt die Kostenstelle irgendwo in so einem Kommentarfeld ab, aber man soll jetzt Personalbudget-Dashboards bauen oder sowas, ja. Also das ist ja, und jetzt haben wir nicht lange gegraben und finden schon den Fehler, ja. Also das ist genau das Ding. Also sich von vornherein beim Rollout von Technologie im Backend um die Datenperspektive zu kümmern und im Frontend um Inklusion. Also wie füllen Menschen mit Sehbehinderung so eine Software aus? Können die das? Können die das nicht? Machen die das deswegen häufiger falsch und sind deswegen die Daten falsch? Und wenn sie dann auch noch selektiv bei Menschen mit Sehbehinderung falsch sind, führt das zu Biases in der Statistik später, weil diese Gruppe nicht in der Lage war, hochqualitative Daten einzugeben. Also das ist dann die Frontend-Seite. Das sind die zwei, würde ich sagen, wirklich größten Fehler, die immer wieder gemacht werden und die sorgen dafür, dass man fast jahrelang, wenn überhaupt, dahinter wieder aufräumen darf. Und ich erlebe eigentlich am meisten so, wenn ich mit verschiedenen Unternehmen auch spreche, bis die aufgeräumt haben, ist schon wieder das nächste HR-Tool ausgerollt. Also das macht mich ja dann völlig fertig. Oder und bei dem Update. Rollout ist wieder ein Update. Das macht mich völlig wahnsinnig.
Aber wieso? Ja, das ist doch ganz einfach. Du setzt so eine Taskforce ein und die musst du nie wieder auflösen, weil die wird nie wieder arbeitslos. Ich finde das ganz spannend, weil diesen beiden Fehlern, die du beschreibst, würde ich zwei unterschiedliche Überschriften geben. Das zweite ist ja im Grunde eine handwerkliche Angelegenheit. Wie komme ich dazu, mich mit einer neuen Technologie zu beschäftigen, ohne die Datenperspektive zu durchdenken. Also spätestens als Anbieter ist das ein handwerklicher Fehler. Das Erste, die Frage, sich vorab zu überlegen, welche Entscheidungen wollen wir eigentlich treffen, wenn wir gelernt haben, ist eine Frage irgendwo zwischen Kultur und Management. Ist eigentlich eine Führungsfrage. Und die ja auch um Gottes Willen nicht auf HR beschränkt ist. Da ist ja dann HR im Zweifel nur der Überbringer von irgendwelchen Botschaften. Und wird dann gehasst, wie das so ist mit Überbringern von Botschaften.
Ja.
Welcher ist schwerwiegender?
Oh, das ist ultra schwierig zu sagen. Also weil die zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt stattfinden. Ich würde allerdings dennoch sagen, dass der zweite Fehler, also der mit der HR-Technologie schwerwiegender ist, weil selbst wenn du den ersten hinbekommst, dass du dich vorab einigst, eine Entscheidung zu treffen, sind die Daten falsch, auf deren Basis du die Entscheidung triffst, und dann triffst du die falschen Entscheidungen möglicherweise. Also nicht, vielleicht hast du Glück und triffst durch diese beiden Fehler zufällig die richtige Entscheidung, aber das wäre dann Zufall. Oder Menschenverstand vielleicht auch einfach, ne, dass bestimmten Daten nicht geglaubt wird, weil man weiß, wie die entstehen, und deswegen dann sagt, nee, das sieht zwar hier so aus, aber das ist gar nicht so. Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Ein ganz konkretes, finde ich, sind immer so im Recruiting-Bereich auch gerne, werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, die sogenannten Evergreen Requisitions, also Stellenausschreibungen, die immer online sind, weil man so viel auf den Positionen rekrutiert. Und die sind einfach immer online. Ja, das ist ein absoluter Pain, eine Time to Hire zu berechnen für so ein Ding, weil das ist immer online. Du weißt ja nicht, wann die Person das gesehen hat, wann ist das online gegangen. Das liegt dann teilweise 3 Jahre zurück. Dann kannst du ja nicht ernsthaft eine Time to Hire von 3 Jahren ansetzen. Aber automatisch würde das System das so rausgeben, weil da kein Zeitstempel mehr drauf ist. Thema Zeitstempel selbst ist schon wieder eine nächste Sache. Also die Zeitstempel in manchen Systemen, die überschreiben sich auch gerne dann über die Zeit. Also du hast immer nur den letzten Zeitstempel im System hinterlegt. Also dazu könnten wir wahrscheinlich 3 eigene Folgen machen, nur ein Sammelsurium an Listen von Sachen, die stattfinden. Aber auf deine Frage bezogen, der zweite Fehler ist der schwerwiegende, weil selbst wenn du den ersten hinbekommst, dass du Entscheidungen vorab festlegst, sind die Daten immer noch falsch.
Da reißt man hinten wieder ein, was man vorne aufgebaut hat. Also ich würde unterstellen, weil Eva das ja vorhin auch angesprochen hat, diese 3 Extra-Folgen mit den Zeitstempeln etc., die wäre ja dann speziell gerichtet an die Anbieter von HR-Tech. Da können wir ja mal so ein paar Spezialfolgen machen und sagen, was wir euch schon
Ja.
immer mal sagen wollten. Was
Ich weiß
macht
nicht, ob ich
eigentlich
das
ein
kann,
kleines Unternehmen?
ob ich das aushalte. Ja.
Also man muss auch sagen, es ist durchaus, ich möchte da uns auch, also uns als HR jetzt mal so allgemein gesprochen, auch nicht aus der Verantwortung nehmen, ne? Also wir machen auch echt keinen guten Job,
Nee.
die zu fordern, ne? Bei der Einführung. Also wir könnten jetzt bei Daten, darüber reden wir heute, bei diesem Schlagwort KI ist das genauso. Ja, wir lassen uns wirklich sehr, sehr viel vormachen für intelligente Technologie, einfach weil wir es nicht verstehen, und das in der Breite, ja. Und ich denke, das vereinbarende oder Element zwischen diesen Dingen ist das Thema Datenkompetenz, das wir auch schon angesprochen hatten zwischendurch. Das verbindet das eigentlich. Also nur mit der richtigen Datenkompetenz kann ich ja die richtigen Fragen und Forderungen an den Tech-Anbieter stellen. Wenn mir gar nicht klar ist, was das für Auswirkungen hat, also wie so ein Datensatz aufgebaut ist und was eine Zeitreihe ist und solche Dinge und wie das aussehen muss in mindestens Excel am Ende, wenn man es irgendwie da rausholt, im besten Fall in einem Datenbanksystem natürlich. Wenn mir das gar nicht klar ist, wie soll ich jemals die richtige Frage stellen?
Und ich muss ja auch noch mal eine Lanze für die Tech-Anbieter. Also ich habe ja selber bei einem gearbeitet, ja, deshalb. Und ich liebe HR-Tech. Also, und ich weiß natürlich auch, wo der Hase im Pfeffer liegt, weil um heute ein neues Produkt zu launchen, was irgendwas cool verändert, kriegt man erstmal eine kleine Anschubfinanzierung, und davon kann man halt maximal so eine Beta-Version bauen, die irgendwie einigermaßen funktioniert und meistens halt schön im Frontend aussieht und richtig hässlich im Backend. Und dann braucht man erstmal ein paar Kunden, die so wahnwitzig sind und nicht so viele Fragen stellen. Und dann kann man mehr Geld einsammeln, wenn man sagt, guck, ich habe hier meine Kunden, und dann kann es vielleicht mal so werden, wie die ursprüngliche Version dieses Produktes war. Also ich meine, wenn wir auf die großen Anbieter gucken, die wie ein Personio, was ich jetzt mal nenne, wo ich einfach weiß, da war ich schon Nutzerin der Beta-Version, wie schlimm das am Anfang war und wie oft wir da auch einen heißen Draht hatten, und wie uns aber auch zugehört wurde. Und ich glaube, da ist so dieses Ding, wo ich sage, hey, holt euch die HR-lerin ran, sprecht mit denen, aber auch als HR-lerin seid mal offen, weil ich kriege ja auch diese Anfragen sehr oft. Und ich sage dann so, hey, pass auf, gibt 2 Möglichkeiten. Du kannst quasi diesen Test einmal mit mir haben, mir das vorzustellen, und ich sage dir, wie ich es finde. Wenn das ein Verkaufsgespräch werden soll, bin ich die Falsche, aber ich gebe gerne Input und sage dir gerne, wie ich es finde und was man vielleicht verbessern könnte. Und ich glaube, HR-Tech und HR sprechen halt nicht dieselbe Sprache, immer noch nicht, in all den Jahren, wo ich jetzt auch schon in der. Du nickst schon, Daniel, ne? Also
Ja.
irgendwie, Ich frage mich immer, wie findet man da den Stecker? Also du bist ja auf jeden Fall einer, der schon mal so sagt, hey, Daten rein, Daten raus, egal in welcher Qualität. Aber
ja.
Was also glaubst du?
Es ist tatsächlich unglaublich schwierig, weil auch natürlich das Hauptziel, und hier kommt so ein bisschen mein ökonomischer Hintergrund auch so ein bisschen wieder durch, das Ziel ist ja ein unterschiedliches. Also man möchte ein Produkt verkaufen und muss das auch. Also die ökonomische Gewinnerzielung ist natürlich auch wirklich wichtig, um ein Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bezahlen zu können und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich sehr wichtig. Und da muss man erstmal die Kundinnen und Kunden zufriedenstellen. Und dann ist immer die Frage, auch wieder, wenn man es statistisch betrachten würde, man muss ja nur die große Masse der mittleren Kunden zufriedenstellen, also der DurchschnittskundInnen da draußen, ja, weil die ist von der Verteilung her, in der Normalverteilung ist das die größte Masse. Da sind 60%, rund um den Mittelwert sind immer zwischen 60% und 70% der Menschen, wenn man eine Normalverteilung hat. Wenn man 60% bis 70% der KundInnen da draußen gewinnen kann, mit einem auf den Mittelwert gezielten Produkt, was eben dann vor allem im Frontend schön ist zum Beispiel, weil das löst in dem Moment den Schmerz des Frontend-HRlers, der HRlerin, die irgendeinen Prozess automatisiert haben will, der irgendetwas schnell automatisch vielleicht in einem schönen Frontend begleitet mit Verabschiedung von Papier irgendwie fertig haben möchte. Das ist ja dann durchaus ein gemeinsames Ziel, was beide haben. Und beide haben in dem Moment nicht das Ziel, eine saubere Analytik aufzubauen. Es sind ja oft dann eben keine Analytics-Anbieter. Ich finde halt, man sollte das transparent ansprechen und dann am Ende eben auch nicht rumheulen. Also das ist so ein bisschen das, wenn man sich da vorher nicht hintergesetzt hat, dieser typische Wake-up-Call bei fast allen Tools, ist ja dann, wenn man gleichzeitig noch irgendwie eine gewisse Summe für das Reporting-Modul ausgegeben hat und dann plötzlich merkt, da kommt ja gar nichts raus, was ich gebrauchen kann. Und da hat man aber trotzdem 1.000 Euro dafür ausgegeben, weil auf den Folien vorher sah das natürlich alles super aus. Und das finde ich ehrlich gesagt, da bin ich ganz offen und ehrlich an der Stelle, das finde ich tatsächlich unmoralisch. Also wenn man so ein Reporting-Tool dann noch mitverkauft auf dem Rücken des eigentlichen, der eigentlichen HR-Technologie und dann sagt, guck mal hier, du hast alle, da steht ja immer sowas wie alle Daten, die du brauchst an einem Ort oder irgendwie sowas. Ja? Und man weiß schon, weil man weiß, wie das Backend aussieht, weiß man schon, dass das nicht passiert, also dass das nicht so ist. Und das finde ich tatsächlich unmoralisch.
Das setzt jetzt voraus, dass der HR-Tech-Anbieter weiß, wie sein eigenes Backend aussieht. Aber das lassen wir denn jetzt mal so offen stehen. Ich hätte noch eine Frage sozusagen. Ich frage im Interesse eines befreundeten Zukunftsforschers, der ein kleines Institut führt mit 3-4 MitarbeiterInnen. Was mache ich eigentlich, wenn mir die statistische Basis dafür fehlt, selber sinnvoll Daten zu erheben? Denn wir haben hier, es gibt ja Millionen Unternehmen in diesem Land, die sind einfach zu klein.
Ja, absolut. Also das ist auch, da muss man auch nicht drum rumreden, sondern es gibt gewisse statistische Qualitätsmaße, die man an Daten anlegen muss. Und sowas wie ein Mittelwert macht Sinn ab 30 Personen zum Beispiel. Das hört sich jetzt erstmal super an, weil größer als 30 Personen ist man ja schnell. Das bedeutet aber auch 30 Antwortende. Ne? Also es müssen alle geantwortet haben. Plus, wenn man Subgruppenanalysen machen will, dann sollte jede dieser Subgruppen halt auch irgendwie größer 30 Personen sein. Und schon hat man dann plötzlich, sagen wir mal, Subgruppenanalyse, Sales, Backoffice, Admin, vielleicht Produktion oder je nachdem, was man alles im Unternehmen für Bereiche hat. Und schon muss jeder dieser Bereiche mehr als 30 Antwortende haben. Und schon ist man in dreistelligen Unternehmensmitarbeiterzahlen und so weiter und so fort. Also ich finde dann muss man sich auch noch fragen, ein Mittelwert ist ja nur eine deskriptive Statistik. Da hat man ja jetzt noch keine anderen, zum Beispiel Treibermodelle gerechnet oder so, die dann herausfinden, was treibt diesen Mittelwert nach oben oder nach unten. Also die Zufriedenheit der Mitarbeiter zum Beispiel könnte sowas sein wie einer dieser Mittelwerte. Aber ein Treibermodell würde jetzt quasi ganz viele Variablen identifizieren mit ihrer hinsichtlich ihrer Wirkung auf diese Zufriedenheit. Manche steigern die, manche senken die und so weiter und so fort. Da hat man dann wieder größere Ansprüche an diese Daten. Also ich würde sagen, wenn man weniger als 250 MitarbeiterInnen hat, dann ist ein wirklich krasses datenbasiertes HR nur schwierig möglich, wenn überhaupt. Das ist für mich das Erste. Das Zweite ist, wenn man deskriptiv arbeiten möchte, nur indem man halt einfach ein Dashboard, ein bisschen Überblick, Prozesszeiten, solche Sachen haben möchte, dann darf man nicht unterschätzen, wie viele Prozesse tatsächlich auflaufen in einem auch kleineren Unternehmen. Und dann kann es ja schon mal sein, dass du auch in einem Unternehmen mit 100 MitarbeiterInnen oder mit 50 MitarbeiterInnen übers Jahr halt wirklich viele HR-Prozesse hast. Und dann hast du auch in diesen Daten dahinter wirklich viele Prozessdaten. Und wenn man sich dann mal fragt, wie lange dauert durchschnittlich die Erstellung eines Arbeitszeugnisses oder so, Sachen, die man auch zur eigenen Qualitätsprüfung vielleicht haben möchte. Oder vielleicht hat man gar ein Service-Level-Agreement mit der Geschäftsführung oder irgendwie sowas. Ja, gibt's ja auch. Dann möchte man das ja auch prüfen, ob man das einhält und so weiter und so fort. Und das sind wirklich so Sachen, da kann man durchaus dann schon damit arbeiten. Dritter Punkt, im Recruiting sind die Daten häufig größer als das eigene Unternehmen, weil sich auch in Zeiten wie aktuell trotzdem meistens mehr als eine Person auf eine Stelle bewirbt. Und somit wächst der Datensatz natürlich, hat aber auch höhere Anforderungen an den Schutz von Privatheitsrechten und in personenbezogenen Informationen, weil es eben dann keine MitarbeiterInnen sind, die irgendeine Vertragsgrundlage mit einem haben. Ne? Und also 250 aufwärts, ab 1000 ist es, glaube ich, schon relativ elaboriert möglich. Wenn man Langzeitdaten hat, dann ist es natürlich nochmal etwas anderes, weil auch in einem Unternehmen mit 100 Menschen oder so können in 10 Jahren unglaublich viele Daten entstehen und dann kann man durchaus aus diesen Daten sehr viel lernen.
Dann frage ich jetzt aber nochmal im Interesse der Kleinen und meine Stimme wird ganz zart. Wäre dann nicht Kooperation zwischen unterschiedlichen Unternehmen ein Weg, um irgendwie zumindest irgendwie eine größere Datenbasis herzustellen und zu sagen, dann lernen wir halt gemeinsam mehr, vielleicht lernen wir was anderes, vielleicht müssen wir das anders machen. Macht sowas jemand?
Also hier hätte ich, mein Schnellschuss wäre hier zu sagen, da würde ich tatsächlich die HR-Tech-Anbieter wieder sehen, gerade HR-Tech-Anbieter, die auf KMUs gehen als Zielkunden, weil die haben ja eigentlich in ihrer Software eine Datenbank über alle Kunden. Und wenn jetzt der zum Beispiel von dir, Eva, vorhin genannte Personio zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, wie viele Kunden die aktuell haben, aber es werden Tausende sein mittlerweile. Wenn diese Tausenden doch sehr kleinen Unternehmen in dem Datensatz von Personio dann halt ausreichend groß sind, um dann eben zu schauen, was ist die durchschnittliche Time to Hire und so weiter, solche KPIs, die Leistungskennzahlen, die einen eben manchmal interessieren, auch wenn ich da nicht immer den Sinn sehe, aber das ist wieder diese Frage nach der Entscheidungsnähe. Ja? Dennoch, wenn man das jetzt mal außen vor lässt, diese Diskussion, dann könnte dieser Datenschatz natürlich genutzt werden. Jetzt ist aber der Punkt, den du ansprichst, total valide, weil es wird natürlich kaum einen Einzelkunden geben von einem HR-Tech-Anbieter, der dann erlaubt, dass die Daten gepoolt werden mit allen anderen, womöglich auch noch sichtbar oder zumindest in irgendeiner, wenn auch anonymisierten, vielleicht einer pseudonymisierten Form, irgendwie in so einem gemeinsamen Datenpool laufen. Ja, da sind ja ganz viele Fragezeichen vorher zu klären, auch rechtlich und datenschutzrechtlich und so weiter. Das ist ein Riesenbrett. Aber dazu müsste es eine solche Kooperation geben, ja.
Aber weißt du, was ich wichtig finde, was du gerade gesagt hast, um dich auch mal zu entlasten, Michael? Ach so, um deinen Freund zu entlasten, meine ich. Wäre ja, dass die Frage ist, braucht man das überhaupt? Also warum solltest du das wissen wollen? Was würde es in deiner kleinen Unternehmung verändern? Klar, ich glaube, der Trigger vor allem, kann ich mir vorstellen, ist bestimmt so Gehaltswünsche. So, was macht der Markt? Zahle ich überhaupt noch marktgerecht? Ist die Gehaltsforderung, die mir entgegengeschleudert wird, irgendwie überhaupt realistisch? Ich glaube, an den Stellen kann ich mir vorstellen, da kann es auch als kleine Unternehmung schnell mal dazu kommen, dass man sagt, okay, da brauche ich mal Zahlen, Daten, Fakten. Und auch da haben wir ja gelernt von dir, Daniel, dass es auch hilft, verschiedene Datenquellen erstmal zu sichten. Also nicht nur eine Gehaltsstudie, gibt es ja mittlerweile auch ganz viele und auch viele Branchenstudien auch etc. Also es gibt immer Mittel und Wege und ich glaube, das ist mal auch ganz wichtig zu sagen, sich irgendwo Informationen auch mal herzubeschaffen und da kommt ja das kritische Denken, was mittlerweile, sagen wir, durchaus kritisch diskutiert und betrachtet wird. Aber ja, da hilft ja kritisches Denken auch einfach mal zu gucken, hey, und statistisches Denken, ne? Wie viele Quellen habe ich? Welche Daten habe ich? Wie kann ich die auch gruppieren? Welche machen für mich jetzt überhaupt wirklich Sinn? Also, ne, gerade im Tech-Bereich, wenn ich mir da so Gehaltsbänder angucke, da denke ich immer, ja, alles klar, Klar, in einem internationalen Unternehmenskontext macht das Sinn, aber für ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitenden ist ein ITler, der irgendwie 160.000 Euro verdienen möchte, halt ein Brett, ne? Da muss man schon eine richtig gute Software haben, um das wieder reinzuholen. Ja.
Also ich sehe das an dem Punkt wirklich auch so, dass du hast einen wichtigen Punkt noch angesprochen. Externe Datenquellen sind natürlich oft sehr groß. Ich würde auch sagen, die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien, also wirklich wissenschaftlichen Studien in wissenschaftlichen Fachjournalen, Meta-Analysen und so weiter, etwas, was ich auch versuche, immer mal wieder bekannter zu machen, indem ich versuche, da eher so populärwissenschaftlich drüber zu schreiben und vielleicht nicht zu nerdy und zu detailliert über die Statistik dahinter zu schreiben, sondern halt über die Hauptergebnisse von sowas. Es gibt ja durchaus zum Beispiel externe Studien, Meta-Analysen mit wirklich dann viel Zahlenmaterial und einer großen Datenbasis, die teilweise in die Millionen Datenpunkte gehen, wo dann irgendwie 20 Jahre wissenschaftlicher Forschung ausgewertet wurden, um herauszufinden, welche Faktoren die freiwillige Kündigung hemmen und treiben. So. Das ist korrelationsbasiert, das ist auch keine Kausalität, aber zumindest, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, könnte ich mich fragen, wie viel von dieser Evidenz, die es da gibt, kann ich denn nutzen, um meine eigenen Informationen irgendwie anzureichern. Und wenn man dann ein Unternehmen ist, das vergleichsweise klein ist, dann kann man ja auch mit den einzelnen Menschen dann tatsächlich sprechen. Also wenn ich in einem Unternehmen von 30 bis 50 MitarbeiterInnen bin, dann kann ich ja tatsächlich dieses Wissen aus solchen Studien nehmen und sagen, okay, jetzt gibt es diese 5 Faktoren, die freiwillige Kündigung fördern, laut dieser Studie. Jetzt nehme ich doch mal diese Faktoren und packe die in strukturierte Mitarbeitergespräche rein. Das müssen nicht immer dann gleich Datenbanken sein, sondern dann spreche ich mit den Menschen über so einen Jahreslauf, ja, und versuche mit meinem HR-Kolleginnen und Kollegen und mit den Führungskräften zusammen in einem Boot mit den Menschen genau über diese 5 Themen zu sprechen. Und wenn mir dann in den Gesprächen die Rückmeldung gegeben wird, dass man bei 3 von den 5 Punkten d'accord ist, in dem Sinne, dass man ausreichendes Qualitätsniveau hat oder dergleichen bezüglich dieser Punkte, dann ist das ja okay. Und dann findet man die 2 anderen Punkte raus. Und das ist auch eine Form qualitativer Forschung, die lässt sich dann vielleicht, also da sollte man dann kein Paper drüber veröffentlichen und wieder sagen, die Menschen wollen das, sondern nein, diese 30 bis 50 Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich so zurückgemeldet und das passt zu der wissenschaftlichen Forschung, die ich dazu gelesen habe. Aber verallgemeinern kann ich das jetzt wieder nicht. Also das glaube ich auch. Tatsächlich ist dieser Trade-off ja da, aber in den kleinen Unternehmen, die keine solide Statistik machen können, da kann man ja tatsächlich miteinander reden. Also das ist, glaube ich, auch unterschätzt.
Aber es geht, genau. Also ich weiß jetzt schon, wofür ich hinterher diese Podcast-Folge Menschen empfehlen werde, nämlich genau für die, nicht nur für die Leidenschaft für Daten, sondern für immer wieder diese pragmatische Brücke zu sagen, hier sind Daten und übrigens, du kannst was damit machen, zum Beispiel so. Das finde ich ziemlich brillant. Außerdem haben wir in dieser Folge mindestens 3-4 weitere Episoden dieses kleinen Podcasts verabredet. 2-3 davon richten sich an die HR-Tech-Anbieter dieser Welt. Und ich glaube, Eva, wir müssen noch mal eine Folge machen über HR, und zwar wirklich zukunftsfähiges HR in kleinen Unternehmen. Ich finde, das ist nochmal eine eigenständige Aufgabe. Und da rede ich jetzt gar nicht von dem mit mir befreundeten Zukunftsforscher, sondern von einem oft übersehenen Segment unserer Wirtschaft, wo wir uns, glaube ich, die Fragen einfach nochmal anders stellen müssen. Wer mehr von Daniel Mühlbauer wissen möchte, dem sei dringend empfohlen, auf hr-datenliebe.de zu gehen. Wem das zu schnell ging, der schaue in unsere Shownotes. Dort ist dieser Link selbstverständlich ebenfalls hinterlegt. Außerdem kann man ihn reden hören, wenn man das richtig abpasst und dorthin geht, wo er gerade redet. Und sich daran freuen. Daniel, ich fand das unglaublich erfrischend. Eva und ich, wir sagen Danke.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke.
Wo ist eigentlich mein Handbuch Personal?
Handbuch Personal.
Ich brauche Kapitel 15.
Kapitel 15. Datenliebe.